Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahn am Mikrofon herzlich willkommen. Von Anfang an gehörte die Lufthansa zu Deutschlands stärksten Unternehmen, die im deutschen Aktienindex gelistet sind. Ununterbrochen, auch wenn Höhen und Tiefen dabei waren, die die frühere Finanzchefin Simone Menne einst so beschrieb.
Ja, ich muss zugeben, wir sind häufig so ein bisschen wie der HSV, immer auf den Relegationsplätzen, aber wir schaffen es immer.
Das gilt nun nicht mehr. Der Lufthansa-Konzern steigt ab aus der ersten Börsenliga nach 32 Jahren, nachdem sich der Aktienkurs im Zuge der Corona-Pandemie fast halbiert hat. Was das nun bedeutet für die Fluggesellschaft und was das aussagt über den DAX, über den Börsenindex, aus dem sich ja in den letzten zwei Jahren auch schon andere einstige Schwergewichte verabschieden mussten, wie ThyssenKrupp oder auch die Commerzbank, das hören wir gleich. Zunächst stellt uns aber Sebastian Engelbrecht den neuen DAX-Aufsteiger vor, die Deutsche Wohnen, ein großer Berliner Immobilienkonzern, bislang im MDAX notiert, der mittlerweile fast schon den Börsenwert der Deutschen Bank erreicht hat und der in der Hauptstadt kein Unbekannter ist.
Die Deutsche Wohnen ist der zweitgrößte Vermieter von Wohnungen im Lande. Sie unterhält 164.000 Immobilien im Wert von 24 Milliarden Euro, davon 116.000 in Berlin. Erst 1998 wurde das Unternehmen gegründet von der Deutschen Bank. Seit 2006 ist die Deutsche Wohnen eine unabhängige börsennotierte Aktiengesellschaft. Vor zwei Jahren, als die rot-rot-grüne Koalition in Berlin den Mietendeckel auf den Weg brachte, verzeichnete das Unternehmen Kursrückgänge, hat sich aber mittlerweile davon erholt. Nirgendwo ist die Deutsche Wohnen so heftigem Widerstand ausgesetzt wie an ihrem Firmensitz in Berlin. In 30% der Berliner Wohnungen wird sie im November die Mieten absenken müssen. Denn hier gilt der Mietendeckel, zum Verdruss des Vorstandsvorsitzenden Michael Zahn.
Ist es richtig, wenn man über Mietendeckel spricht, dass man losgelöst von Einkommen sagt, die Mieten werden grundsätzlich gedeckelt? Ich glaube nicht, dass das der Kerngedanke einer sozialen Marktwirtschaft ist, sondern der Kerngedanke einer sozialen Marktwirtschaft ist, dass die Marktwirtschaft soziale Verantwortung übernimmt. Aber soziale Verantwortung übernimmt für die, die wirklich Hilfe benötigen.
Bei der Hauptversammlung hob Zahn hervor, wie wichtig soziale und umweltorientierte Verantwortung für sein Unternehmen sei. Für bedürftige Mieter und Geschäftspartner habe man einen Corona-Hilfsfonds in Höhe von 30 Millionen Euro eingerichtet. Durch energetische Gebäudesanierungen wolle sich die Deutsche Wohnen der Herausforderung durch den Klimawandel stellen. Aus der Sicht von Mieterverbänden und Aktivisten in Berlin ist das im Wesentlichen Rhetorik. Wiebke Werner, stellvertretende Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins, betont, die durchschnittliche Netto-Kaltmiete betrage bei der Deutsche Wohnen 9,19 Euro pro Quadratmeter und liege damit deutlich über dem Durchschnitt.
Die Ausrichtung der Deutschen Wohnen ist schon auf ein gewinnorientiertes Vermietungsgeschäft zu sehen und das geht nach unserer Ansicht schwer zu harmonisieren mit einer gemeinwohlorientierten sozialen Vermietungsstruktur.
Den Aufstieg des Immobilienunternehmens in den DAX sieht Werner ebenso kritisch.
Erfahrungsgemäß geht der Aufstieg in den DAX wahrscheinlich mit den Erwartungen internationaler Investoren einher, die auf höhere Dividenden zukünftig hoffen. Und das ist mit einem Kerngeschäft der Vermietung wahrscheinlich dann nur zu realisieren, indem man Mietsteigerungen realisiert, was am Ende dann durch die Mieterinnen und Mieter zu tragen sein dürfte.
Über diese Kritik hinaus formiert sich in Berlin massiver und radikaler Widerstand gegen die Deutsche Wohnen. Die Initiative Deutsche Wohnen enteignen sammelte vor einem Jahr 77.000 Unterschriften für eine Vergesellschaftung von Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen und kämpft weiter dafür, dass der Senat den Volksentscheid zum Thema zulässt.
Vom Mieterschreck zum Börsenliebling, soweit Sebastian Engelbrecht. Am 22. Juni wird die Deutsche Wohnen dann in den DAX aufsteigen, der zweite Immobilienkonzern dann im DAX. Viktor Goldgar ist unser Börsenreporter heute. Die Lufthansa, die fliegt also raus, Deutsche Wohnen rein. Herr Goldgar, lässt sich da denn ein Trend ablesen, auch was die Stärke der deutschen Wirtschaft angeht?
Ja, manche sagen heute Morgen, es passt ja irgendwie zur Corona-Krise. Das Fliegen, das leidet, die internationalen Verflechtungen ja gerade auch wichtig für die deutsche Wirtschaft, die leiden. Und die traute Häuslichkeit eines Immobilienkonzerns, die ist momentan ja eigentlich für uns alle sehr erlebbar. Gerade in Krisen unterstellt man Wohnungskonzernen an der Börse auch eher ein stabiles Geschäft, nach dem Motto, gewohnt werden muss ja eigentlich immer, also Miete gezahlt werden muss dann auch. Klar ist, diese Indexrochade hat Symbolcharakter. Und was sie über die deutsche Wirtschaft und deren Zustand sagt, das habe ich vor der Sendung mit Joachim Schallmeier gesprochen, dem Chefaktienstrategen der Fondsgesellschaft Deka. Und ich habe ihn gefragt, nach Vonovia steigt jetzt mit der Deutschen Wohnen der zweite Immobilienkonzern in den DAX auf. Lässt sich da ein Trend ablesen?
Dass jetzt zwei Immobilienunternehmen auch in die erste Börsenliga aufrücken, ist nicht unüblich, weil die Wohnwirtschaft einen großen Anteil auch am Sozialprodukt hat. Von daher ist das Aufrücken jetzt auch der Deutschen Wohnen und die stärkere Gewichtung von Immobilienaktien durchaus auch ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
Inwiefern ist der DAX ein Spiegel der deutschen Wirtschaft oder ein Zerrbild?
Er ist nur bedingt ein Spiegel der wirklichen deutschen Wirtschaft. Wenn wir uns mal die Wirtschaftsleistung, das Sozialprodukt anschauen, dann ist es über die Jahrzehnte hinweg, über die Branchen verteilt, sehr konstant. Also es ist dominiert von Dienstleistern, sicherlich auch Industrie, Automobil. Und die Verteilung dieser Wirtschaftsleistung ist über die Jahrzehnte wirklich sehr, sehr konstant von der Entstehungsseite. Die Bewegungen der notierten Unternehmen, die ist viel, viel stärkeren Veränderungen unterworfen. Also wenn man sich die Historie des DAX-Index anschaut, dann sehen wir eben, dass Branchen starken Gewichtungsschwankungen tatsächlich im Laufe der Jahrzehnte unterliegen.
Manche Kritiker argumentieren ja, dass Branchen wie Konsum oder IT im DAX unterrepräsentiert sind. Teilen Sie deren Kritik?
Die IT, die Technologieunternehmen, haben wir eine Gewichtung von, ungefähr über den Daumen gepeilt, jetzt mal so 12%, 13%, 14%. Das ist eigentlich ein ganz guter Spiegel, denn die Technologieunternehmen tragen jetzt auch nicht maßgeblich zur Wirtschaftsleistung leider in Deutschland bei, sondern da sind wir ja doch eher traditioneller unterwegs in den Bereichen Industrie, Automobil. Allerdings findet auch dort ein starker Wandel in Richtung Technologie statt. Das heißt, innerhalb dieser Sektoren, da sieht man natürlich auch einen starken Wandel und der führt dann auch dazu, dass wir eine stärkere Durchmischung im Unternehmensbereich haben. Das heißt, innerhalb der Unternehmen, da ändern sich auch die Gewichtungen im Laufe der Jahrzehnte in den volkswirtschaftlichen Wirtschaftsstrukturen.
Manche sagen ja auch, der DAX sei ein, Zitat, verblutender Dinosaurier oder die Resterampe der Republik, weil eben so viele Problemkonzerne ja auch im DAX sind. Haben diese Kritiker recht?
Das sehe ich nicht so. Der DAX ist zwar jetzt nicht 1:1 ein Spiegelbild der deutschen Wirtschaft, aber die DAX-Unternehmen, das sind immer noch auch global Unternehmen, die hier in der ersten Liga mitspielen. Was allerdings wirklich eher traurig ist, dass die Unternehmen von der Bewertungsseite anderen Märkten, vor allen Dingen auch US-amerikanischen Märkten, einfach kontinuierlich hinterherhinken. Das spiegelt eben auch wieder, dass die heimische Aktienkultur nicht besonders ausgeprägt ist, sonst hätten wir sicherlich auch hier stärkere Bewertungen, höhere Bewertungen und vor allen Dingen auch eine stabilere heimische Aktienbasis.
Wenn jetzt immer mehr Anleger nicht mehr einzelne Aktien sich herauspicken, sondern 1:1 Indizes folgen, wie wichtig wären dann Menschen, die über diese Indizes wachen?
Die Zusammensetzung der Indizes ist von großer Bedeutung und genau aufgrund des Trends, den Sie beschrieben haben, eben zum passiven Investieren, dass man einfach nur eine Indexstruktur 1:1 abbildet, kommt dem natürlich eine noch größere Bedeutung als in der Vergangenheit zu. Je mehr Anleger sich einfach an diesen Indizes orientieren, desto stärker werden natürlich auch Veränderungen, die so ein Indexanbieter vornimmt, nachvollzogen werden.
Sagt Joachim Schallmeier, er ist Aktienstratege der Fondsgesellschaft Deka, über die Neuordnung des DAX in gut 2 Wochen. Herr Goitka, wie reagieren denn die Aktien des Auf- und des Absteigers heute auf die Entscheidung der deutschen Börse?
Na, man möchte ja meinen, dass das für Kursverluste bei der Lufthansa sorgen dürfte, aber ganz im Gegenteil. Der Kurs der Airline steigt heute kräftig in der Spitze um knapp 8%, jetzt nur noch plus 3%. Denn das Unternehmen macht wieder Hoffnung, dass man den Flugplan wieder hochfahren will. Im Mai sind ja nur 3-4% aller geplanten Flieger abgehoben. Ja, und schauen wir noch auf die Deutsche Wohnen, das ist ja der Aufsteiger. Da geht es um 1,3% am Börsenparkett nach oben. Die sind natürlich stolz.
Ja, und auch der DAX, der ist heute recht schwungvoll unterwegs wieder, obwohl es auch ziemlich düstere Konjunkturdaten gibt. Die deutsche Industrie, die hat im April ein Viertel weniger Aufträge bekommen. Woher kommt denn diese Euphorie beim DAX?
Ja, das ist schon gewaltig, diese Aktienrallye der vergangenen Tage und Wochen. Die Begründung ist ganz einfach. Die Notenbanken kaufen den Großinvestoren ja momentan für Milliardensummen Anleihen ab. Die Investoren kriegen Geld dafür, das müssen sie irgendwo anlegen und das tragen sie dann eben oft an die Aktienbörsen. Plus, wir haben einfach einen sehr starken Optimismus am Parkett, dass in der Wirtschaft mit der Öffnung jetzt wieder alles glatt läuft.
Die Ölpreise, die haben sich zwar erholt, aber Gesprächsbedarf gibt es offensichtlich immer noch. Morgen soll es ein OPEC-Treffen geben.
Ja, wir erinnern uns, ein Fass der Nordseesorte Brent hatte im April noch weniger als $20 gekostet, jetzt wieder mehr als 40. Jetzt tagt die OPEC Plus, die dürfte ihre Förderbremse verlängern.
Viktor Goldgar war das. Vielen Dank für diese Börseninformation nach Frankfurt. Zwar ist das Teilen von Verkehrsmitteln in der Pandemie nicht wirklich attraktiv. Der Trend geht hier eher zum eigenen Auto. Dennoch, das muss ja nicht für immer so bleiben. Und genau darauf setzen Fahrdienste wie Uber oder der Volkswagen-Ableger Moja. Die sind schon heute unterwegs in einigen deutschen Großstädten, allerdings nur eingeschränkt, was Verkehrsminister Andreas Scheuer schon lange ändern will. Wir erinnern uns, dagegen waren ja Taxifahrer auf die Straße gegangen vor einem Jahr. Jetzt hat sich die Große Koalition offenbar darauf geeinigt, nicht auf eine Reform des Personenbeförderungsgesetzes, berichten zumindest einige Medien heute. Frage an Nadine Lindner im Hauptstadtstudio. Wie sieht diese Einigung denn aus?
Ja, also es ist ein Eckpunktepapier, über das berichtet wurde. Das Eckpunktepapier liegt auch dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio vor. Das sind 5 Seiten zur Modernisierung des Personenbeförderungsrechts, wie es da heißt. Wenn man auf den Inhalt schaut, kann man da ein paar Punkte rausgreifen, die ich ganz interessant finde. Dieses Eckpunktepapier sieht vor, dass diese umstrittene Rückkehrpflicht für taxiähnliche Mietwagen, wie es kompliziert heißt, also es meint Uber und die anderen, die müssen auf jeden Fall wieder zurückkehren. Anders als Taxis dürfen sie jetzt nicht an der Straße irgendwie auf Kunden warten. Das ist sicherlich was ein gewisser negativer Aspekt für diese Anbieter wie Uber ist. Allerdings Licht und Schatten liegt da drin. Uber oder auch Moja als Volkswagen-Ableger, die würden jetzt endlich auch Rechtssicherheit bekommen. Die sind nämlich wie viele andere Anbieter im Moment nur auf der Grundlage von so befristeten Ausnahmeregelungen unterwegs. Noch 2 andere Punkte ist bei Pooling-Angeboten, also zum Beispiel in Berlin kennt man ja den sogenannten Bergkönig, die sollen laut diesem Eckpunktepapier auch in den ÖPNV als Linienverkehr eingeordnet werden können. Aus Reihen der SPD heißt es, damit will man vor allem in ländlichen Gebieten auch helfen, diese Technik zu nutzen. Und interessant könnte es auch noch beim Thema Tarife werden. Da sollen Tarife, also das heißt Preise, die die Fahrgäste dann bezahlen, in sogenannten Korridoren festgelegt werden. Und das betrifft das Pooling und auch neu. Dann zum Beispiel das Thema Taxifahren. Das Interessante ist, dass, oder sagen wir es mal so, man muss das jetzt so ein bisschen runterkochen, wenn man jetzt sagt, Einigung innerhalb der Großen Koalition, das stimmt schon, aber es ist quasi nur der erste Schritt in einer ganzen Reihe von Schritten, die zu tun sind. Dieses Papier bezieht sich jetzt auf eine Einigung zwischen den Fraktionen der Koalitionsparteien. Der nächste Schritt ist dann am 19. Juni eine Sitzung der sogenannten Findungskommission, wo dann Grüne, FDP und auch Vertreter des Bundesrats mit am Tisch sitzen. Bundesrat ist wichtig, weil er am Ende auch mit zustimmen muss. Dann muss ein Gesetzentwurf geschrieben werden, dann muss der durchs Kabinett und dann auch durch den Bundestag. Und eigentlich ist das Ziel, so heißt es, dass man bis Ende des Jahres dann ein Gesetz hat. Aber ich habe das Gefühl, das kann sich tatsächlich auch noch ziehen.
Denn es gibt auch schon Reaktionen darauf.
Ja, es gibt Reaktionen unter anderem aus der FDP, die dort wurde die geplante Neuordnung dieses Fahrdienstmarktes kritisiert. Die Verkehrspolitikerin Daniela Kluckert, die hat gesagt, von dem, was die Koalition ursprünglich mal versprochen hat an Reformen, da sei fast nichts übrig geblieben. Und sie sagt auch, diese Rückkehrpflicht für Mietwagen, die ich eben schon angesprochen hatte, die ist besonders katastrophal, ökologisch, ökonomisch. Könnte es dann dazu führen, dass leere Autos durch die Stadt fahren und das sei in vielerlei Hinsicht nicht zu leisten? Der Verkehrsminister hat eben gerade noch einen Hintergrund gegeben. telefonischen. Und auch er hat gesagt, ja, das ist jetzt wirklich, wir müssen da noch reden. Das ist jetzt wirklich, man steht hier ganz am Anfang. Das heißt, ich glaube, so wie dieses Eckpunktepapier aussieht, wird das Gesetz dann am Ende nicht aussehen. Da sind durchaus noch Änderungen möglich.
Und Sie beobachten das weiter für uns. Nadine Lindner war das aus Berlin. Vielen Dank. Mindestens 133 Forschungsprojekte gibt es laut dem Verband der forschenden Arzneimittelhersteller weltweit zur Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus. Manche befinden sich in der kritischen Erprobung bereits in Phase 2 von 3. Sehr früh, bereits Mitte März, hatte der US-Konzern Moderna begonnen, einen Wirkstoff an Menschen zu testen und löste damit einen wahren Run auf die Aktie des zuvor wenig bekannten Unternehmens aus. In dieser Woche bekam das Unternehmen erneut Auftrieb, als Donald Trump, der US-Präsident, es zu einer von 4 Firmen und einer Forschungseinrichtung zählte, die am ehesten in der Lage sein würden, bis Jahresende einen Covid-19-Impfstoff zu haben. Unumstritten ist Moderna aber nicht. Heike Wipperfürth stellt Moderna vor.
Neuartige Impfstoffe gegen Coronaviren, Herzschwäche oder sogar Krebs. Das sind keine allzu verwegenen Geschäftsmöglichkeiten für Stefan Banzell.
We just are trying to invent a new way to make medicine. Your body is making the medicine.
Wir erfinden die Medizin neu, damit der menschliche Körper die Medizin selbst herstellen kann, beschrieb der Chef des 820 Mitarbeiter starken Biotech-Unternehmens Moderna im Rahmen einer Videokonferenz die glänzenden Zukunftsaussichten, die er aufgrund modernster Technologie und der weltweit rapide wachsenden Nachfrage nach kostengünstigen Vakzinen, die schnell und in großen Mengen produziert werden können, für sein Unternehmen erwartet. Und das trotz unerprobter Technologie, fehlender Marktreife seiner Impfstoffe und einem Verlust von einer 500 Millionen Dollar im vorigen Jahr. Doch jetzt hat der gebürtige Franzose einen Plan, um die Welt vor der Corona-Pandemie zu retten und zugleich Kasse zu machen. Er will das Rennen um die Entwicklung des ersten Impfstoffs gegen SARS-CoV-2, den Erreger der Covid-19-Pandemie, gewinnen. Mitte April erhielt die Firma aus Boston 483 Millionen Dollar von der US-Regierung, um diese Aufgabe zu erfüllen. Nur einen Monat später gab das 9 Jahre alte Unternehmen erste Experimentiererfolge in einer Pressemitteilung bekannt.
This is very exciting data.
Das seien sehr spannende Daten, freute sich Stefan Banzell im Fernsehsender CNBC. Eine Markteinführung sei im besten Fall Ende dieses Jahres möglich, so Banzell. Das sind gute Nachrichten für Moderna, das aber unter einigen Biotech- und Impfexperten als Profiteur der Angst gesehen wird. Jacob Beecraft, Mitgründer des Biotech-Unternehmens Strand Therapeutics, erklärt: Es ist üblich, dass Wissenschaftler ihre Daten überprüfen lassen, bevor sie veröffentlicht werden. Eine Pressemitteilung ohne viele kritische Daten zu veröffentlichen und dann sofort viel Geld einzusammeln, das ist abstoßend. Auch der Biotech-Experte David Maris bedauert, dass Moderna am Abend nach der Pressemitteilung die Ausgabe eines neuen Aktienpakets im Umfang von 1,3 Milliarden Dollar verkündete, ohne die vorhandenen Anleger von dem Vorhaben informiert zu haben. Verlierer sind die Anleger, die nach der guten Pressemitteilung investiert haben, denn der Aktienpreis ist nach dem Aktienangebot wieder gefallen. Zugleich haben Manager der Firma Aktienpakete in Millionenhöhe verkauft. Noch deutlicher wird William Heseltine. Der pensionierte Professor an der Harvard Medical School hat viele Biotech-Unternehmen gegründet. Wissenschaftliche Ergebnisse in einer Pressemitteilung zu verkünden, ist eine gefährliche Sache. Warum soll ich mich darüber freuen, dass die Firma Milliarden einsammelt und ihre Manager seit Beginn des Jahres Aktien in der Höhe von 89 Millionen Dollar verkauft haben, wenn sie mir die Daten nicht zeigen und ich die Ergebnisse nicht überprüfen kann? Während die Trump-Regierung vor 2 Tagen das verhältnismäßig kleine Biotech-Unternehmen Moderna und 4 Pharma-Riesen, darunter Pfizer und Johnson & Johnson, zu den Favoriten im Rennen um einen Corona-Impfstoff kürte, versprach Moderna-Chef Stefan Banzell, die Daten des ersten Zulassungsverfahrens in den nächsten Wochen zu veröffentlichen. Gut so, sagte der Biotech-Unternehmer Jacob Beecraft. Ich bin überzeugt, dass die Grundidee ihrer wissenschaftlichen Arbeit richtig ist. Aber ein zu schnelles Zulassungsverfahren für einen Covid-19-Impfstoff könnte Millionen von Menschen gefährden, warnt Harvard-Professor Haseltine und dämpft damit Erwartungen an einen schnellen Markterfolg. Nur weil etwas dringlich ist, darf man den Regulierungsprozess nicht vernachlässigen. Angesichts des gewaltigen Ausmaßes der Herausforderung sollte er sogar verschärft werden. Dann muss man so schnell wie möglich sein. Da jedoch US-Präsident Donald Trump in Anlehnung an Science-Fiction-Serien die Operation Warp Speed ins Leben gerufen hat, um mit Überlichtgeschwindigkeit einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln, laufen Modernas Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Firma hat Anfang Mai eine Zusammenarbeit mit dem Schweizer Pharmakonzern Lonza verkündet, einem Konzern, der spezialisiert ist auf die Arzneimittelproduktion im Auftrag anderer Firmen. Und Moderna pflegt enge Kontakte zur Trump-Regierung, seit Moncef Slaoui, ein anerkannter Impffachmann und bis vor kurzem Vorstandsmitglied bei Moderna und Lonza, die wissenschaftliche Leitung von Operation Warp Speed übernommen hat. Moderna und Lonza haben vor, pro Jahr 1 Milliarde Dosen des neuen Impfstoffs herzustellen. Weil Moncef Slaoui Donald Trump versprochen hat, bis Anfang Januar 300 Millionen Vakzine zu verteilen, ist klar, dass dies eine große Chance für Moderna ist, sich als Covid-19-Retter zu positionieren und zumindest an der Börse Kasse zu machen. Realistisch betrachtet ist aber das Rennen um die Nummer 1 beim Covid-19-Impfstoff völlig offen. Und falls ein überhastet eingeführter Impfstoff sich als unerwartet risikoreich erweist, könnte der Schuss auch nach hinten losgehen. Auch in den USA ist die Zahl der Impfgegner groß.
Soweit Heike Wipper führt über Moderna und damit zur Wirtschaftspresseschau und zur gestrigen EZB-Entscheidung.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet es falsch, dass die EZB jetzt, wo sich die Anzeichen für eine allmähliche Belebung der Wirtschaft verdichten, das Anleihekaufprogramm ohne jede Not um 600 Milliarden Euro aufstockt. Und es ist grotesk, wenn Teilnehmer an den Finanzmärkten mit Blick auf sehr niedrige Inflationsprognosen für 2022 schon jetzt eine weitere Aufstockung des Programms herbeireden wollen. Der hektische Aktionismus, den nicht nur die EZB, sondern auch andere Zentralbanken immer noch an den Tag legen, ist der Situation nicht mehr angemessen. Richtig ist das, meint dagegen der Tagesspiegel aus Berlin. Wir erleben derzeit die schlimmste Wirtschaftskrise seit der Nachkriegszeit. Da können wir nicht noch eine Euro-Krise riskieren. Zu genau der würde es aber ohne das Eingreifen der EZB kommen. Die Risikoaufschläge auf Staatsanleihen etwa aus Italien würden rasant steigen, das Land vor der Pleite stehen und der Euro vor seinem Zusammenbruch. Deshalb ist es nur konsequent, dass die EZB auf diese historische Krise mit einem historischen Hilfsprogramm reagiert. Von den Beschlüssen der GroKo sind die meisten Kommentatoren grundsätzlich angetan. Das Handelsblatt schreibt, die befristete Mehrwertsteuersenkung hatte kein Beobachter erwartet und genau deshalb wirkt sie als starkes Signal an alle. Geht jetzt einkaufen. Ob das funktioniert oder ob die Händler den Steuervorteil einstreichen, wissen die Ökonomen mangels entsprechender Forschung nicht. Die Hoffnung besteht aber, dass die Verbraucher in den Läden auf der Preissenkung beharren und dann auch langlebigere Konsumgüter anschaffen. Und die Steuersenkung bevorteilt keine Branche. Auch der Luxus-SUV bekommt wie jedes Produkt indirekt eine Kaufprämie. Auch die Süddeutsche Zeitung äußert sich erfreut. Die Autobranche wird behandelt wie alle anderen auch. Es gibt zwar noch einen Corona-Bonus für elektrifizierte Fahrzeuge, aber die sind bei vielen Automanagern eher ungeliebt. Lässt sich mit ihnen doch sowieso kaum Geld verdienen. Kurzum, das Paket ist durchaus nicht so hübsch, wie es die Autoindustrie erwartet hat. Tatsächlich ist das Ausbleiben einer Vorzugsbehandlung eine Zeitenwende in diesem automobilfixierten Land.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Der Corona-Ausbruch in Göttingen und der Beginn der Massentests dort in einem betroffenen Hochhaus. Dazu gleich mehr nach den Nachrichten in Deutschland heute. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.